Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir schauen heute nach Dresden, wo sich die Gruppe Turbo Pascal mit Netzwerken beschäftigt und dabei einmal nicht an Facebook und Co. denkt. Und wir begleiten den Theaterregisseur Milo Rau als Neudeuter des biblischen Geschehens. Beim Filmfestival von Venedig hat am Sonntag sein Film Das neue Evangelium Premiere. Wir waren bei den Dreharbeiten dabei.
Netzwerke sind die Zukunft.
Netzwerke sind die Vergangenheit.
Netzwerke haben manchmal Pause.
Netzwerke kriegt man nicht stumm.
Netzwerke können nicht zu zweit spazieren gehen.
Netzwerke bröckeln.
Netzwerke franzen an den Rändern aus.
Tja, Netzwerke können vielleicht nicht zu zweit spazieren gehen, aber ohne sie wäre alles sehr viel schwieriger. Das wissen natürlich auch die Spielerinnen und Spieler der Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden, die Sie hier gerade gehört haben. Dort nämlich probt die Berliner Performancegruppe Turbo Pascal gerade für ihre Produktion Dichte Netze. Einen Abend über 10 Menschen und deren Netzwerke. Gemeint sind hier aber einmal nicht die sozialen Medien, sondern es geht um das ganz reale Umfeld der SpielerInnen und die Frage, ob wir erst im Austausch mit anderen zu denen werden, die wir sind. Eine analoge Angelegenheit also, bis natürlich Corona dazwischen kam. Das Projekt stand kurz vor der Absage, nun ist aber doch am morgigen Abend Premiere. Über all das habe ich vor unserer Sendung mit Margret Schütz von Turbo Pascal am Telefon gesprochen und sie zunächst gefragt, warum sind eigentlich analoge Netzwerke, also Familien, Freundes- und Arbeitskreise, für ihre Gruppe überhaupt so interessant?
Ja, also Turbo Pascal interessiert sich schon lange dafür, wie wir unser Zusammenleben organisieren. Und wir machen das immer gerne, indem wir die Anwesenden einer Aufführung als Gruppe thematisieren und befragen und auch die Interaktion zwischen den Anwesenden initiieren. Und wir hatten schon vor langer Zeit die Idee, mal das soziale Netzwerk, also das Beziehungsgeflecht einer Person auf die Bühne zu bringen. Also dass eine Person in so einer durational Performance 10 Stunden lang jeden Kontakt erwähnt und darüber erzählt, den diese Person in ihrem Leben hat. Und das haben wir dann verworfen, aber wir sind mit diesem Netzwerkthema geblieben. Wir haben uns auch mit einer Netzwerkforscherin getroffen im Lauf dieses Prozesses. Und die meint auch, also Netzwerkforschung ist jetzt ein Feld, ein Forschungsfeld, das immer größer wird und das eben mit dieser Netzwerkbrille auf alle Lebensbereiche schaut.
Kann man sagen, das ist so eine Art soziologische Mini-Feldstudie im Theaterformat?
Ja, auf jeden Fall. Das war ein sehr soziologisches Projekt. Also wir haben eben uns überlegt, welche Fragen man auch aus den biografischen Geschichten unserer Spielerinnen und Spieler ableiten kann, die für uns alle interessant sind. Also solche Fragen wie, werden jetzt Netzwerke immer größer durch Globalisierung, Digitalisierung oder werden soziale Beziehungen dabei immer loser, unverbindlicher, haben Beziehungen immer eine Funktion? Finden sich in Netzwerken immer Menschen zusammen, die sich ähnlich sind? Und was passiert eigentlich, wenn jemand dann eine andere Meinung entwickelt als der Rest des Netzwerks? Fällt diese Person dann raus? Bricht der Kontakt ab? Das sind ja alles Fragen, die man sich auch stellt, wenn man jetzt die Nachrichten liest.
Sie haben gerade gesagt, das ist tatsächlich ein sehr soziologisches Projekt gewesen. Der Titel kommt ja auch aus der Soziologie. Dichte Netze, Netzdichte. Was ist das eigentlich?
Ja, also dichte Netze, dafür haben wir ein Beispiel in unserem Stück, das Dorf. Da gibt es eine Spielerin, die beschreibt ihr Dorf in der DDR und dass das so ein ganz dichtes Netz war. Jeder kennt jeden. Also alle sind in Kontakt miteinander und haben so richtig intensive, enge Beziehungen. Das kann natürlich auch problematisch werden. Das erzählt dann diese Spielerin, dass in ihrem Dorf sie das Gefühl hatte, jeder beobachtet jeden. Alle müssen sich an die gleichen Regeln halten. Man darf nicht rausfallen. Das ist ein dichtes Netz.
Jetzt arbeiten Sie ja bei Turbo Pascal immer sehr interaktiv, eigentlich immer auch mit Einbezug des Publikums. Wie konnten sich denn jetzt die 10 SpielerInnen der Dresdner Bürgerbühne in dieses Projekt einbringen? Was haben Sie denen mitgegeben? Gab es da eine Art Suchbefehl?
Also eine Aufgabe ganz am Anfang der Proben war zum Beispiel, dass jeder sein persönliches Beziehungsnetzwerk aufzeichnet auf so ein A3-Papier. Und das wurde dann auch schnell zu klein. Ne? Also die Aufgabe, wirklich das komplette Netzwerk aufzeichnen, ist natürlich viel zu groß. Das haben wir dann auch gemerkt. Aber das war so eine Art Mapping, mit dem wir begonnen haben. Und dann haben wir im nächsten Schritt versucht, diese Karte des Netzwerks in den Raum zu übertragen und eben auch dann Personen in den Raum zu stellen, die dafür stellvertretend stehen für die Kontakte, die jemand hat. Und das war dann ein bisschen so wie eine Familienaufstellung. Und dann ging es natürlich darum, um die Frage, wer übernimmt denn jetzt die Position von dem Mitbewohner zum Beispiel, von dem erzählt wird. Und dann, wie Sie es ja gerade schon erwähnt haben, arbeiten wir gerne mit Publikumsinteraktion, dass eben eigentlich das Publikum Rollen übernimmt von den Menschen, in den Geschichten der Spieler und Spielerinnen erzählt wird. Das Publikum ist im Prinzip bei uns wie so ein Chor, der die Rolle des Netzwerks übernimmt.
Haben Sie denn bei den Beschreibungen der Netzwerke auch etwas erfahren, was Sie so vielleicht gar nicht erwartet hätten? Also wenn man mal tatsächlich mit dem Soziologenblick da drauf schaut?
Wir haben bei fast allen gemerkt, dass es einen Bruch gab, also dass sich Netze aufgelöst haben durch Familiengründung, durch Umzug, durch die Wende 89 zum Beispiel. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass es auch bei allen so eine ganz große Sehnsucht gibt nach anderen Netzwerken oder nach utopischen Netzwerken. Also zum Beispiel nach so neuen Formen des Zusammenlebens, Zusammenwohnens, nach alternativen Familienstrukturen zum Beispiel oder Nachbarschaftsnetzwerken oder Zugehörigkeit zu einer politischen Gruppe. Also ganz viel so Sehnsucht nach neuen Netzwerken.
Ja, das ist ja vielleicht auch einer Erfahrung von Vereinzelung geschuldet, die viele machen oder gemacht haben. Der Soziologe Richard Sennett findet, dass alle Formen sozialer Kooperation, also auch das Netzwerkbauen, eigentlich ein Handwerk sei. Also etwas, das man lernen muss. Jetzt ist mitten in Ihr Projekt die Corona-Krise hineingebrochen. Mussten Sie und Ihre SpielerInnen vielleicht auch umlernen, wie das geht, ein Netzwerk aufrechtzuerhalten?
Ja, also wir mussten vor allem umlernen. Wir mussten eben digitale Proben machen zum ersten Mal. Und das hat schon auch funktioniert. Aber man kommt natürlich da auch schnell an seine Grenzen, gerade im Theater, wo es auch immer um Co-Präsenz geht. Also das war eine Form von Umlernen. Und durch den Lockdown vor allem habe ich das Gefühl, dass viele Netzwerke auch unserer Spielerinnen und Spieler so auf die Probe gestellt wurden. Also dieser Lockdown, das war wie so ein Brennglas, der nochmal so den Fokus auf die sozialen Netzwerke verschärft. Zum Beispiel haben wir einen Spieler, der ist gerade nach Dresden gekommen, wollte sich dort ein neues Netzwerk suchen. Der war dann aber erstmal komplett alleine in seiner Wohnung und hat auch sonst niemanden treffen können, leider.
Nun ist ja Dichte Netze auch eine Art Mehrgenerationenprojekt mit SpielerInnen verschiedener Altersstufen. Hatten Sie da das Gefühl, dass bestimmte Gruppen mit den Lockdown-Einschränkungen, mit dem Social Distancing besser zurechtgekommen sind als andere?
Also wir haben gemerkt, dass es für viele plötzlich wichtig war, wie sie wohnen. Also dass Spielerinnen uns erzählt haben, sie sind froh, dass sie jetzt doch noch in einer WG wohnen und nicht alleine. Das war plötzlich so ein Thema. Oder dass dann Spieler, die eine Familie haben, dann andere Probleme hatten, als die, die alleine wohnen. Wir haben eine Spielerin, die hat ein ganz ausgedehntes digitales Netzwerk. Die ist mit Menschen in Kontakt, die wohnen in einem ganz anderen Land, auf einem ganz anderen Kontinent. Und für die hat das jetzt keine Rolle gespielt. Also für diese Kontakte hat das überhaupt keine Rolle gespielt, der Lockdown. Für sie ist es eigentlich das Gleiche. Sie hat diese Menschen zum Teil noch nie gesehen, mit denen sie da auf Social Media verbunden ist und mit denen sie auch gemeinsam Projekte und Kampagnen startet. Aber trotzdem fühlt sie sich denen sehr nahe.
Jetzt haben Sie sich diesen Abend vor Corona wahrscheinlich auch anders vorgestellt, als er jetzt realisiert werden kann. Analog immerhin wird er trotzdem sein. Was wird man sehen?
Ja, Corona hat unser Projekt erstmal ziemlich zerschossen. Es gab eine Premierenverschiebung. Und dann, ja klar, wir machen interaktives Theater und die Performer interagieren auch mit den Zuschauern und Zuschauer sollen auch untereinander interagieren. Und wir hatten erstmal das Gefühl, es gibt nichts Unmöglicheres, als jetzt interaktives Theater zu machen. Also es sah auch kurz danach aus, als könnten wir überhaupt diese Form von Theater für lange Zeit nicht mehr stattfinden lassen. Also wir müssen jetzt mit einer Begrenzung auf 30 Zuschauer in einem sehr großen Raum arbeiten. Wir müssen natürlich immer die Abstände einhalten, auch wenn man miteinander im Zweiergespräch ist. Unsere Aufführung ist wie eine Netzwerkveranstaltung, bei der man halt bestehende Netzwerke sichtbar macht und bei der auch neue Netze entstehen und neue Kontakte geknüpft werden. Also man kommt ganz direkt mit unseren sehr charmanten PerformerInnen in Kontakt, aber auch mit anderen Zuschauern. und alles auf Abstand, aber eben mit größtmöglichem Austausch.
Möglichkeiten zur Netzwerkerweiterung also auch im Theater. Margret Schütz von der Gruppe Turbo Pascal war das über das Projekt Dichte Netze, eine theatrale Vermessung sozialer Beziehungen. Premiere ist morgen Abend an der Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden. Jesusfilme gibt es viele, aber wahrscheinlich noch keinen wie diesen. Vor einem Jahr drehte der Theaterregisseur Milo Rau im süditalienischen Matera das neue Evangelium. Eine ganz eigene Version der Lebensgeschichte Jesu, gedeutet als soziale Revolution. In der Hauptrolle der schwarze kamerunische Aktivist Yvan Sanier. Der ist in Italien eine echte Berühmtheit, weil er 10 Jahre zuvor einen Streik der migrantischen Tomatenpflücker organisiert hatte. Denn ganz in der Nähe der damaligen europäischen Kulturhauptstadt Matera leben diese unter sklavenartigen Bedingungen in sogenannten Ghettos. Morgen nun hat Milo Raus Film Welturaufführung bei der Filmbiennale in Venedig und Dorothea Markus war damals in Matera bei den Dreharbeiten dabei.
Showdown von Pontius Pilatus und Jesus vor der romanischen Kirche San Pietro Caveoso mitten in der lieblichen Architektur von Matera. Pontius Pilatus fragt im historischen Römerornat, wen das Volk freilassen will, Barabbas oder Christus. Für wen sich die aufgeheizte Menge entscheidet, ist bekannt. Die Statisten machen rassistische Affengeräusche, als der schwarze Jesus blutend auf den Platz gestoßen wird. Die erste Szene ist im Kasten, gedreht inmitten von Tagestouristen der Kulturhauptstadt Matera. Dass Handys und Sonnenbrillen mit im Bild sind, ist gewollt. Dass sie sich nicht von den Rassisten im Film abgrenzen, vielleicht einkalkuliert.
Ein schwarzer Jesus lockt die Migranten zu uns,
schrieb Tage zuvor die rechte Tageszeitung La Verita.
Könnten Migranten tatsächlich übers Wasser gehen, hätten wir ein echtes Problem.
Als ich hierher kam, habe ich die Lage entdeckt und plötzlich gemerkt, wenn ich hier einen Jesusfilm mache, dann würde ich das Wort, aber nicht den Inhalt der Bibel verfilmen. Es gibt ja eine andere Sozialrevolution. Dann habe ich begonnen, Jesus zu suchen. Das wurde dann Yvan Sanier, ein Aktivist. Und auch von ihm aus war schnell klar, das kann man schon machen, so einen Film, aber dann muss es ja irgendeinen Sinn haben, der über die Verfilmung der Schrift hinausgeht.
Erzählt Milo Rau kurz nach dem Drehtag. Seine Neuverfilmung des Evangeliums besteht aus 2 Teilen. Der eine in historisch wirkender Kulisse ist dem legendären Evangeliumfilm von Pier Paolo Pasolini nachempfunden, gedreht ebenfalls in Matera im Jahr 1963. Der andere Teil bezieht Jesu Werk und das seiner Apostel radikal auf die Gegenwart. Denn nur wenige Kilometer entfernt von der europäischen Kulturhauptstadt Matera gibt es verdeckte Parallelgesellschaften. Milo Rau nennt das den Kreislauf der Gewalt. Schwarze Migranten arbeiten hier unter unwürdigen, von der Mafia gesteuerten Bedingungen auf Tomatenplantagen für die Versorgung des gesundheitsbewussten Europäers. Yvan Sanier, der Jesus-Darsteller, hat einst selbst dort gearbeitet. Seit 10 Jahren kämpft er für ihre Rechte.
Als ich dort ankam, habe ich wilde Camps entdeckt. Baracken aus Plastikplanen, ein System der Ausbeutung und totalen Kontrolle. Und ich habe mich gefragt, bin ich wirklich in Italien? Sie zahlen dir 1 Euro in der Stunde. Du arbeitest 12 bis 14 Stunden pro Tag. Die Kaporale, die Arbeitsvermittler, sind die Mafia und arbeiten für die Farmer. Für mich war das intolerierbar. Das hat die menschliche Würde verletzt. Nach einigen Tagen habe ich einen großen Streik organisiert. Für echte Verträge und würdige Bedingungen. Wir waren etwa 1000 Personen. Dieser Streik war der erste Streik der migrantischen Arbeiter in Italien.
Mit Yvan Sanier gemeinsam habe ich nach den Dreharbeiten sogar die Möglichkeit, eines der größten Ghettos selbst zu besuchen. Rignano, etwa 180 Kilometer von Matera entfernt, bei San Severo in der Provinz Foggia. Das Aufnahmegerät, sagt Sanier, muss versteckt werden. Es ist ein matschiger Mikrokosmos des Elends, nur eine halbe Stunde vom Mittelmeer entfernt. Reifen kokeln, Hütten aus Plastikfolie und Pressholz, verfallene Hausruinen, Wege aus Schlamm. An vielen Ecken improvisierte Bars, Männergruppen.
Da seht ihr es mit euren eigenen Augen. Das hier ist Italien.
Es könnte wohl kaum einen besseren Jesus geben für Milo Rau als den sanften Kameruner, der mit seiner selbst gegründeten NGO zwischen Todesdrohung und Ehrenmedaille in Italien schon vieles erlebt hat. Nur logisch, dass seine 12 Apostel hier Aktivisten und Kleinbauern, Ex-Prostituierte und Geflüchtete sind. Während der Dreharbeiten haben sie sich vernetzt. Petrus etwa wird von Mbaye gespielt, 52 Jahre alt, aus dem Senegal. Er leitet die Casa Sankara in San Severo, die vielen 100 Landarbeitern Unterkunft und Beratung anbietet.
Der Film hat uns zusammengebracht. Gerade gestern hatten wir ein Treffen. Vito, der einzige Italiener unter den Aposteln, plant als Bauer eine Kooperative mit fair gehandeltem Gemüse, sogar afrikanische Sorten. Das gefällt den Caporali natürlich nicht. Wir werden oft bedroht. Aber wir sind die Feinde der Kriminellen.
Zur Filmpremiere nach Venedig werden sie nun alle wieder zusammenkommen. Milo Raus filmische Kunstvermischung aus Fiktion, Dokumentation und politischem Aktivismus soll auch Solidarität schaffen in einem System, das von Vereinzelung profitiert.
Und wie das schließlich aussieht, das ist ab morgen zu erleben, zumindest für diejenigen, die in Venedig vor Ort sind. Dort nämlich ist die Weltpremiere von Milo Raus Film Das neue Evangelium. Bei uns kommt der Film voraussichtlich im Dezember in die Kinos und Dorothea Markus berichtete von den Dreharbeiten, die sie vor einem Jahr im italienischen Matera begleitet hatte.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Ilja Papateodoro. Sie ist Mitgründerin der Performancegruppe Shishi Pop. Und ihre geniale Stelle, die erlebte sie in einer Inszenierung, die mittlerweile seit 25 Jahren läuft und läuft und läuft.
Ich glaube, das war 1995. Berliner Ensemble.
Freunde.
Arturo Uy. Freunde. Von Heiner Müller. Und Bernhard Minetti musste ersetzt werden. Der stand damals in der Rolle des Schauspiellehrers da auf der Bühne und der war krank. Er war auch schon sehr alt, ich glaube schon an die 90 oder so.
Viel Gefangene heim nach Rom, wofür das Lösegeld den Schatz gefüllt.
Den Schatz gefüllt!
Und der wurde von Marianne Hoppe ersetzt, die auch ihrerseits schon sehr alt war. Und man hat da sehr viel Text und das war spektakulär, weil es so wirklich vollkommen improvisiert war und es war eine irre Interaktion mit der Souffleuse, weil Marianne Hoppe auch schon ziemlich schwerhörig war zu dem Zeitpunkt. Und das war so unglaublich, die Interaktion mit Martin Wuttke, mit dem Publikum und mit dieser Souffleuse, das war erstaunlich souverän, wie die alte Dame so den Raum genommen hat. Ja, das ist ein bisschen unvergesslich.
Die Performerin Ilja Papateodoro von der Gruppe Shishi Pop über Heiner Müllers legendäre Inszenierung von Brechts Arturo Uy am Berliner Ensemble. Hier mit einer raumgreifenden Marianne Hoppe als Einspringerin für Bernhard Minetti. Hier geht es jetzt direkt weiter mit Vollbild, unserem Filmmagazin, live von den Filmfestspielen in Venedig. Janis Elvira sagt viel Spaß.